Ah, okay, die Kollegen von Baywatch wollen also gleich hier rein, deswegen müssen wir uns beeilen. Also die Priorisierung hier, muss ich sagen, gefällt mir gar nicht mehr.
1,5 Stunden habt
ja,
ihr
stimmt,
jetzt.
Ja, stimmt, ja,
weil
genau.
Dann, wenn wir dann gleich nämlich, also wenn dann die, ja wenn nix. Dann unsere Cash-Cows kommen,
ja.
Dann, wenn die feinen Herrschaften von uns zu Berlin, dann müsst ihr aber, die dürfen uns ja auch nicht sehen. Das ist ja das Ding.
Ich bin mit Klaas gestern noch ins Bett gegangen, wir sind heute Morgen aufgewacht, ich habe ihm eben noch einen Kuss auf die Stirn gegeben und dann habe ich gesagt, wir sind später. Und dann habe ich gesagt, ich muss kurz zum Podcast. Hat aber gar nicht gesagt, dass er heute auch Podcast hat. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen heute. Wir können einfach doppelt so schnell reden und dann lassen wir es halb so schnell ablaufen.
Ah, das ist eine gute Idee.
Und dann haben wir einfach was gewonnen.
Ich habe nach letzter Woche mehrere Sachen, die ich noch debriefen möchte. Ach, machst du mir ein Wasser aufgemacht? Ja. Du bist ein echter Freund.
Ja, das bin ich.
Mama, Papa, das ist er.
Mama.
Trinke ich erstmal
einen Schluck. Das muss ich mal kurz... What? Wir sind in einer anderen Zeit.
Das ist mega krass.
Warum tragen alle Ritterrüstungen?
Warte, ein Holdemaid, hallo. Sterben Sie an der Seuche?
Könnte ich noch einen Tog vom Met haben? Oder wie hieß das? Was man da draußen, guck mal, eine Prinzessin. Ist das wohl Prinzessin Lilifee? Boah, da sind wir wieder.
Wir schreiben das Jahr 2087. Alles menschliche Leben wurde ausgelöscht. Nur noch ein kleiner, tapferer Fernsehmoderator und sein Kompagnon. Also ich.
Seine Kumpine.
Seine Kumpine. Bereisen die Welt auf der Suche nach überbleibendem menschlichen Leben.
Du trinkst nur an der Flasche. Wie machst du das? Das ist ja unglaublich. Du trinkst an der Flasche und wir reisen in der Zeit.
Mhm.
Wir haben einen Zeitreise-Podcast. Oh. Was wäre deine favorisierte Zeit, in die du jetzt wirklich gehen könntest? Wenn du wolltest...
2022.
Und zwar dieser eine Abend. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn ich den Satz anders formuliere.
Ich hab darauf eine kitschige Antwort.
Ja, sag.
In den letzten Jahren war es immer so, dass ich eigentlich nur ins Jahr drauf reisen möchte, weil ich mich auf die meisten Sachen, die ich im Jahr drauf so vor mir habe, freue.
Wie schön, ja.
Ich halte aber auch nichts von Nostalgie.
Warum?
Also ich bin ein bisschen zu jung, um wirklich in geilen Zeiten noch groß geworden zu sein. Also ich hatte die wilden 60er, 70er, 80er im Gegensatz zu dir ja nicht mehr. Und was für ein Jahr würde man jetzt wirklich nochmal erleben wollen?
Also ich glaube schon, 79 war ja mein Geburtsjahr. Und ich glaube, die Zeit davor, wenn ich auch so die Bilder sehe, von die man so Bildbänden, wollte ich gerade sagen. Aber ja, auch in Bildbänden, wenn man sich so Bildbände anschaut, wie die Zeit so vor späte 60er, späte 70er, ich glaube, das war schon irgendwie eine wilde Zeit. Also da war so, sicherlich lassen wir jetzt mal alles Politische und so außen vor, aber wenn man dann so die hedonistischen Züge von einem New York nimmt oder auch ein Berlin, was sicherlich im Westen noch anders war, oder auch München. Ne? München war ja Epizentrum der Partys in Europa.
Dann willst du Ende der 60er München?
Ja, Ende der 60er, okay. Anfang der 70er. Oh, das war nicht sauber. Oh nein, es ist 1991. Meine Freundin ist weg und freut sich in der Südsee allein. Ja, mein Budget war klein. Halb weiter rein, wir kommen im Verein. Ja, wir machen heute erneut Wette Bräute, treffen Leute Bräute und haut Leute. Huh, war das beeindruckend? Nee.
Herzlich willkommen zu der Sunset Club. Ich hätte gerne so eine Impro-Reise gemacht mit dir.
Das kann, das
Ende der, aber leider, ich habe mich halt verreist.
Du hast dich ja verreist.
Ich habe mich...
Du hast dich richtig verrissen.
Ja.
Boah. Das gibt nur... Nee, das geht nur einmal am Anfang, aber der Sound war unfassbar.
Ich glaube wirklich, ich glaube jetzt echt, wir dürfen nicht mehr weiterreisen. Vielleicht ist es aber auch das Zeichen vom Universum, dass wir den Gag, der jetzt für 2 Minuten gut war, nicht noch eine Viertelstunde weiterdrehen. Weil wir haben keine Zeit.
Story of my life.
Wir haben keine Zeit heute.
Wir haben keine Zeit. Ich könnte eigentlich die Geschichte erzählen, dass in dem Moment, während das hier ausgestrahlt wird, also heute ist der Tag, an dem es passiert, aber wenn das ausgestrahlt wird, habe ich mit Klaas zusammen eine Person zur Millionärin oder zum Millionär gemacht.
Ich habe überlegt, ob ich mitmache da bei dem Rätsel. Und das wäre nicht illegal. Ich habe es gecheckt.
Ah, Moment, ich wollte gerade sagen, also, aber du könntest mitmachen.
Ich bin weder Freundin noch Verwandte von dir.
Weißt du, was wir machen?
Was?
Ich fahre gleich an diesen geheimen Ort, von dem ich wirklich selber nicht weiß, wo er ist. Ich werde heute Nachmittag irgendwann in ein Auto gesetzt und dann werde ich an den Ort gefahren, wo die Million übergeben wird. Vielleicht sollst du dich einfach dazusetzen und dann schmeißen wir dich 5 Meter vorher raus. Und dann steigst du aus und sagst, hallo, ich bin's, Sophie, where's my fucking million?
Stell dir vor, ich würde da stehen. Das wäre so, es wäre so ein Rohrkrepierer auf allen Ebenen, weil alle würden denken, da kommt jetzt ein Gag und ich habe einfach nur, nö, ich darf da mitmachen, habe ich geguckt, weil ich bin nicht angestellt bei der Florida.
Wie sympathisch.
Ich bin weder verwandt noch verschwägert mit Joko. Das ist kein Problem. Und dann nehme ich so ganz unangenehm diesen Geldkoffer und gehe auch sofort weg. Und nächste Woche im Podcast rede ich auch gar nicht mit der drüber.
Hast einfach eine Million gewonnen und hast sie aber auch in der Woche ausgegeben.
Aber weil ich jetzt auch nicht die, ich habe die Rätsel deswegen auch ignoriert, weil ich dachte, ich spiele nicht mit Feuer.
Ja.
Ich bin ja so.
Du hättest dann gedacht, wenn du sie löst, dann willst du auch die Kohle.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe aber eh so einen Komplex, darüber müssen wir aber auch gleich noch sprechen. Ich habe so einen Komplex, dass ich denke.
Über welchen?
Die meisten Sachen, die ich mache, mache ich zwar über lange Strecke nicht sehr gut, aber am Anfang mache ich die so hervorragend, dass Leute draußen denken, wow. Hat jemals schon mal jemand so
in Fußball spielen sehen?
Genau.
Das wäre aber was für eine tolle Gabe das ist, wenn man Dinge, wenn man sie zum ersten Mal macht, richtig gut kann, so ein bisschen Benjamin Button-mäßig, dass man das immer schlechter wird und egal was man anfasst, alles ist Gold, aber man muss halt immer gucken, dass man sofort zum nächsten übergeht.
Das Krasse wäre halt, man muss es halt auch noch, man muss gucken, dass man sehr wenig macht. Also angenommen, du bist, du fängst an,
die Dosis
du bist einer der besten Fußballer.
Nächstes Thema.
Ich wollte sagen, wie witzig das wäre, wenn man ein sehr guter Fußballer ist am Anfang.
Ja.
Und dann darf man aber nicht so oft spielen. Also man muss sich direkt einen Verein suchen.
Ja.
Darf auch beim Probetraining nicht so viel kicken, weil sonst wird man immer schlechter.
Und man muss ja eigentlich auch erst so in der Primetime, ne? Also so mit 19, 18, 19, 20 irgendwann, dürfte man eigentlich zum ersten Mal erst spielen.
Ja.
Und dann müsste man sagen, Leute, hier, hast du irgendeinen Tracker? Gehst mal zu Thomas Tuchel und sag, hey, ich würde gerne heute mal mittrainieren. Und dann sagt er, hast du irgendeinen Track Record? Und dann so, nee, ich habe noch nie gespielt.
Aber ich habe ein Bauchgefühl.
Ich habe ein Ballgefühl und ein Bauchgefühl. Und dann spielt man so, dass er sagt, wow, der muss am Samstag in die Startelf.
Thomas Müller, du kannst auf der Bank bleiben.
Liebe Grüße. Und dann ist es so, dass am Ende man dann am Samstag spielt, aber auch nur für 10 Minuten am Schluss. Man macht 6 Tore und dann war es das. Das war die Fußballkarriere.
Kannst du jetzt, weil darauf wollte ich eigentlich hinaus, Entschuldigung, ich wollte darauf hinweisen, dass ich die Rätsel mir absichtlich nicht angeschaut habe, weil ich Angst, es wäre ein Spiel mit Feuer gewesen für mich. Deswegen wollte ich wissen, ob du mal kurz erklären kannst, den Menschen, die wie ich nicht wissen, worum es geht.
Achso, Entschuldigung, also genau, ich gehe natürlich davon aus, dass alle Bescheid wissen. Also, 15 Minuten, das ist das Ergebnis von einer Show, wenn wir sie gewinnen, die wir nutzen können, für was wir wollen. Also wenn wir Joko und Klaas
gegen... Ich glaube, du musst den Leuten nicht das Konzept Joko und Klaas erklären.
Joko und Klaas, ist aus Oldenburg.
Ein netter Junge aus Norddeutschland.
Aus Oldenburg, haben wir Friseur gelernt, war dann bei Viva und dann haben wir damals einen Schutz. Also in den 15 Minuten haben wir es so gemacht, dass wir zusammen mit einer großen deutschen Versicherung, Cosmos Direkt, eine Million zur Verfügung stellen dürfen.
Cosmos Direkt.
Cosmos. Und genau, wir dürfen eine Million zur Verfügung stellen und die Millionen stellen wir zur Verfügung an einem geheimen Ort, den man nur findet, wenn man diverse Rätsel löst. Diese Rätsellösungen ergeben Koordinaten, die exakt einen Ort ergeben. Und an diesem Ort werde ich heute Abend sein und auf eine Person warten, die wiederum alle Rätsel dann hoffentlich richtig gelöst hat, weil sonst wird die Person nicht da sein oder vielleicht auch mehrere Personen. Da müssen wir dann mal sehen, wie wir das in Reihe und Glied bringen. Und die Person gewinnt dann 1 Million. Aber das Gute ist oder war, wenn wir jetzt darüber sprechen, ist es ja schon Vergangenheit, dass wir am Anfang immer nur Rätsel gemacht haben und die Leute Rätsel lösen mussten. Und dann am Samstag haben wir revealed, dass wir das aber zusammen mit der DKMS machen. Und die DKMS ist die Deutsche Knochenmarkspende-Datei, wo man sich anmelden kann, wenn man Knochenmark spenden wollen würde für blutkrebskranke Menschen, weil man damit Leben retten kann, wenn man sich da registriert. Und wir wollten den Rekord einstellen, der jemals ich glaube 24 Stunden waren es, an Neuregistrierungen bei der DKMS eingegangen sind. Das waren mehr als 10.000 Anmeldungen. Und das haben wir, glaube ich, in den ersten 24 Stunden waren es über 17.000 Anmeldungen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir hier drüber sprechen und es schon Donnerstag ist und es durch ist, sind wir ungefähr bei 30.000 Neuanmeldungen gelandet bei der DKMS, was unfassbar ist. Weil das wirklich, Klaas hat das so schön formuliert, es ist faktisch, statistisch damit gegeben, dass Leben gerettet werden können, wenn diese Zahl wirklich zusammenkommt, weil das ist ja nicht nur die Neuregistrierung und da rufe ich jetzt auch nochmal all die auf, die sich wirklich registriert haben, macht auch diesen Abstrich im Mund und schickt dieses kleine Briefchen zurück, weil nur dann können wir wirklich Leben retten.
Ich finde auch, es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ich muss mal kurz Werbung machen für diesen Prozess. Man kriegt ja dieses Stäbchen dann nach Hause geschickt und dann, man hat ja immer so ein bisschen Überbleibsel, Mundschleimhaut, die mal weg könnte. Aber es gibt da ja kein Instrument für. Man kann ja nicht mit einem Zungenschaber, kann man ja nicht anfangen, sich diese, die ist ja nicht lose per se, aber man merkt, so ein Peeling würde da mal ganz gut tun. Oder vielleicht mal so ein Cognac eine halbe Stunde im Mund behalten, damit die erste Hautschicht abgeht. Und das kann man dann mit diesem Stäbchen, was man ja auch kostenlos zugeschickt bekommt, hier kleinste Geige der Welt, zickzack, man muss auch sparen. Dann kann man sich damit so ein bisschen drüber schubbern und das fühlt, der Mund fühlt sich dann da ordentlicher an.
Weißt du, was das Witzige ist? Ich dachte, du sagst jetzt so was Schönes wie... Das Gute ist, man hat so ein gutes Gefühl damit, weil man mit so einer kleinen Sache wirklich was Sinnvolles tun kann und das so zurückschickt. Und das fühlt sich einfach wahnsinnig gut an, wenn man das getan hat, weil es einfach auch, man hat ja dann immer Angst, dass Menschen dann irgendwie da den Rücken aufgeschnitten bekommen und so, das ist alles totaler Quatsch. Also man muss Knochenmark spenden, bedeutet nicht, dass man danach eine OP über sich ergehen lassen muss, die viele Schmerzen bedeutet, sondern es geht meistens einfach über Bluttransfer, das reicht vollkommen aus. Und ich dachte mir, dass du jetzt sagst, es fühlt sich so gut an, man macht nur dieses Stäbchen im Mund und du so, nee, da ist dieser Schleim im Mund, den kann man abschaben. Auch dafür, also egal wie man gelangt ist, man kann da was Gutes mitmachen.
Ich hatte noch nie Verständnis, seit ich erwachsen bin, seit ich 18 Jahre bin, für jemanden, der dann nicht registriert ist. Deswegen will ich mir gar nicht erlauben zu sagen, es fühlt sich so gut an, weil ich will gar nicht, das ist wie sagen, Feminismus ist auch gut für Männer. Es ist total, man muss ja keinen Anreiz geben. Ja. Leute, ihr könnt damit das Leben von einem Kind retten und wer hat kein Wattestäbchen sich in den Mund, ihr nehmt sonst Sachen in den Mund. Jeder, der schon mal mit einem Mann rumgeknutscht hat, hat deutlich schlimmere Sachen im Mund gehabt als ein Wattestäbchen.
100%.
Deswegen will ich da gar nicht so einen künstlichen Anreiz geben. Menschlichkeit ist der Anreiz.
Können wir nochmal in die Menschlichkeitszeit reisen? Aber was das Verrückte ist, ich bin irgendwie so aufgeregt, weil das so ein, also jetzt kann ich es ja sagen, weil es alles vorbei ist, aber heute Morgen, als ich an dem Ort abgeholt wurde, wo ich nächtige gerade hier in Berlin, tatsächlich ist so ein bisschen erhöhte Alarmbereitschaft, möchte ich sagen, weil es natürlich auch Stimmen in unserem Umfeld gibt, die sagen, guck doch mal, dass dich an dem Tag keiner verfolgt. Ja, und das ist total bizarr. Ich bin heute Morgen wirklich aus der Tür raus und habe so nach links und rechts geguckt, ob irgendwo jemand vielleicht in einem Auto sitzt und habe wirklich erstmal so 3-4 Minuten die Szenerie beobachtet, ob irgendwo jemand auffällig das zweite oder dritte Mal die Straße rauf und runter geht.
Was macht ihr denn, wenn angenommen, das Rätsel war viel zu einfach, weil ihr einfach unterschätzt, wie schlau der Bundesbürger ist? Und da stehen dann 37 Leute.
Also, we cross that bridge when we get there. Ich kann jetzt hier natürlich jetzt nicht alle Details verraten, auch wenn weil natürlich auch hier da vorne, da hören Leute zu, In der Regie, ne? Das ist ja, ich sehe sie hier später. Wenn wir uns heute Abend sehen, könnt ihr von einer Sache ausgehen. Kein Cent kriegt ihr von mir.
Konstantin ist schon mit einer, der hat die Jacke schon an und Konstantin? Ist quasi raus aus dem
Konstantin, bist du noch
da? Hallo.
Konstantin,
hey.
Bleib hier, Konstantin. Boah, das ist wirklich der geldgierigste von allen.
Ich habe gerade gesehen, auf dem Handy, als er raus ist, hat er gerade schon online eine Rolex bestellt. Einfach nur, um sicher zu gehen, falls er das Geld bekommt gleich, dass er schon mal was ausgegeben hat.
Ja, und hier stand gerade eben einer von Ferrari vor der Tür und meinte, Konstantin Seidenstücker, wo finde ich den?
Erstmal, es ist wichtig, man muss ja auch ein bisschen wieder in die Ökonomie rein. Ich bin da sehr aufgeregt, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Was ist denn, wenn die Person nicht charming ist? Weil man muss ja auch sagen, Rätselfreaks in ganz, also ich bin großer Sudoku-Fan. Der Durchschnittsrätselfreak ist jetzt nicht unbedingt die Person, die jetzt klassisch Fernsehtalent hat. Was ist denn da, wenn da jemand steht, der zwar alle Rätsel gelöst hat und hier vielleicht noch ein paar Leben auf dem Weg gerettet
hat, glaube,
wegen deutscher
Knochenmarkspende? Ich würde da jetzt gar keinen Unterschied machen wollen, ob sympathisch, unsympathisch oder nicht. Ich finde alleine die Leistung, dass diese Rätsel, also ernsthaft, wir haben diese Rätsel ja dann immer irgendwie an dem Tag zur Verfügung gestellt und ich habe sie ja dann auch vorgetragen. Und ich war wirklich so im Vortragen immer... Oh Gott, niemals.
Mega lästig.
Wer soll das lösen? Und ich bin eher überrascht und finde es total geil zu sehen, wie, keine Ahnung, von Twitchern über bei Reddit Foren existieren und weiß nicht was, wo die Leute sich gegenseitig helfen. Finde ich krass.
Würde ich nicht machen. Wäre ich die Erste, die letztes Mal niemanden würde.
Das klingt so bescheuert, aber ich auch nicht. Die Frage ist ja, oder fairerweise würde ich sagen, mit 1-2 Leuten ja, aber das sind dann teilweise so Gruppierungen, die sagen, ey, pass auf, du deckst den Bereich ab, du deckst den Bereich ab, du deckst den Bereich ab. Vollkommen fein, vollkommen fair. Aber dann ist es natürlich in der Summe eine andere Summe, die man da gewinnen kann. Und dann müsste man sich ja auch, also ich weiß nicht, was das wert ist, wenn die Person, der ich heute Abend die Millionen übergebe, die bekommt halt die Millionen. Ich kann ja nicht sagen, und das geht an den Clan, den du im Hintergrund hattest. Weißt du, was ich meine?
Stell dir vor, er erfindet aus Versehen so einen zweiten Schicko-Millionär. Der ist dann derjenige, der alle drei Tage ein Interview gibt, der macht dann bei Sommerhaus der Stars mit und dann sagt er immer wieder, ich bin der Joko und Klaas-Millionär. Und ihr kriegt jeden Tag so 14 Google-Alerts, weil der sich selber der Joko und Klaas-Millionär nennt. Und auch so der Typ ist wie Schicko, der Lotto-Millionär, der, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt die nachhaltigste Anlagestrategie hat, was sein Geld angeht.
Also dafür hältst du sehr lange bei Schicko, der Lotto-Millionär. Ich hätte gedacht, dass das Geld schon lange weg ist bei ihm.
Ja.
Aber bei Schicko, der Lotto-Millionär, ist es ja so, er hat dann ja proaktiv die Öffentlichkeit gesucht, um darauf hinzuweisen, dass er Lotto-Millionär ist. In der Situation heute werden wir ja feststellen, dass die Person ja unweigerlich erkenntlich ist. Also das finde ich irgendwie viel kritischer daran, dass man ja, also wenn ich im Lotto gewinnen würde, ja, würde ich ja alles daran setzen, dass Leute nicht herausfinden, dass ich im Lotto gewonnen habe. Ich würde wahrscheinlich einfach wirklich das Land verlassen, ein anderes Land ziehen, um dann da anonym das Leben zu führen, was man hier nicht führen wollen würde, weil alle um einen herum einfach nur noch dein Geld wollen. Und die Situation, dass jetzt heute Abend aber jemand eine Million gewinnt und die Person dann so gesichtsbekannt ist, da würde ich schon eine Sekunde drüber nachdenken, ob ich mir nicht einfach eine, ich weiß nicht, ob ich da nicht mit einer Mickey-Maus-Maske auftreten würde und ich ganz halt meine Stimme vorstellen würde.
Ich glaube, dass du da unterschätzt, wie viele Leute auch wirklich Bock haben auf Öffentlichkeit und auch Bock haben darauf. Also das ist ja kein Zufall, dass Schicko der Lotto-Millionär sich wahrscheinlich 14 Mal von so einem Lotto-Anlageberater ein Beratungsgespräch nacherzählen lassen musste, wo er sagt, bitte seien Sie verantwortungsvoll, erzählen Sie nicht im Freundes- und Bekanntenkreis rum und der das als Nächstes, was er macht, ist bei Frau Koludowich auf dem Sofa sitzen und sagen, ich bin reich,
Bitches. Ich habe mich von Amira getrennt.
Ich habe, also deswegen glaube ich, dass es viele Leute gibt, die das, die Kombination aus Geld und jetzt bin ich fernsehbekannt, toll finden und vielleicht ein bisschen zu toll. Ich will nur sagen, ihr spielt mit dem Feuer. Wenn in einem halben Jahr der Joko und Klaas Millionär bei Temptation Island Promis mitmacht.
Über was wir alles nicht nachgedacht haben, da könnte man auch noch eine ganze Sendung zu machen. Okay, die Ebene gibt es auch noch. Ja, logisch. Kläre ich gleich nochmal mit Klaas, wenn ich nach Hause gehe und ihn ihm Frühstück ans Bett bringe.
Bin ich diejenige, ihr killt das in der letzten Minute.
Ja, sagen wir einfach ab.
Ja. So. Könnte ich bitte so viel Passmann bedanken?
Ich bin wirklich gespannt, weil ich habe keine Ahnung, was der Tag noch bringt. Ich bin sehr aufgeregt, ob des heutigen Tages und bin wirklich sehr gespannt, wie sich das da heute Abend entwickeln wird und was da passieren wird und wie.
Was?
Du hast gerade deinen Fuß gehoben und der taucht an der Kante vom Tisch auf und ich dachte, da kommt gerade jemand hoch und will Hallo sagen und da ist jemand die ganze Zeit unter dem Tisch und sagt so, ich gehe jetzt raus.
Klaas hört sich die Scheiße nicht mehr an.
Ah, wie war deine Woche sonst?
Ich habe manchmal vor allem auch nach so Podcast-Folgen oder auch nach Auftritten in so Talkshows die Sehnsucht, ich wäre gern so eine geheimnisvolle, schweigsame Person zwischendurch. Mhm. Ich habe manchmal so Momente, wo ich im Bett liege und denke, oh, es wäre so geil, eine von diesen mystischen, geheimnisvollen, schweigsamen Personen zu sein, die nur redet, wenn sie angesprochen wird. Weil ich nach so einem Abend mit Charlie und dir im Bett liege und denke, ja, auch einfach pauselos erzählt, wie mein Bruder mein Kuscheltier angefurzt hat und eine Flasche Wein dabei getrunken. Und hast du nicht manchmal auch so eine Sehnsucht punktuell danach, lieber jemand zu sein, dem man so jedes Wort aus der Nase ziehen muss und der Joko, wenn er was sagt, dann sitzt das, aber der redet quasi kaum.
Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber, dass mein ganzes Wesen da falsch gepolt ist und mir fast die Vorstellungskraft nicht gegeben ist.
Achso, es geht schon um Selbsthass gerade, genau. Ich wollte das nicht.
Nee, Imagination.
Viva la Imagination.
Ich weiß, was du damit bezweckst. Es ist so, wie ich, als ich klein war, mir vorgestellt habe, dass ich meine G-Klasse fahre.
Was?
Weil es war immer schon mein absolutes Lieblingsauto, heute weiß ich, dass das totaler Quatsch ist. Ich weiß, was du meinst, aber das ist so weit weg von meiner Realität, was man sich da so erträumen könnte. Und trotzdem wäre so eine Vorstellung, wie du gerade sagst, dass ich mir vorstelle, dass ich der mysteriöse, interessante Mensch am Tisch bin, da muss ich fairerweise sagen, das glaube ich nicht mehr, dass das nochmal passiert. Aber wie absurd das wäre. Und ich glaube auch in so einem, wie nennt man das, in so einer Wesensveränderung. Ne, also auch mit der Sophie Passmann, die man jetzt kennt, oder mit dem Joko Winterscheidt, den man jetzt kennt, dann auf einmal die Person zu sein, dass man sich denkt, warum hat sie nichts gesagt den ganzen Abend?
So ein Rebranding.
Und dann kommt aber der eine Moment, wo man den Mund öffnet und alle Leute einfach nur da sitzen und sich, meine Stimme ist ein bisschen lediert, deswegen kriege ich keinen schöneren Ton hin, aber alle Leute sitzen und denken so, oh my fucking God.
Mir fällt gerade auf, dass es doch wieder nur darum geht, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, oder? Weil wir sehen uns ja eigentlich
ADHS,
nicht.
ADHS, der Podcast.
Wir sehen uns ja eigentlich nicht danach nicht zu reden, sondern wir sehen uns danach, wenn wir reden, alle so ihren Kopf umdrehen. Nee,
das dreistündige Monolog, den man gehalten hat, kondensiert wird auf 30 Sekunden
ja.
Und dass eigentlich alle Wichtigkeit, die man über 3 Stunden versucht hat zu erzeugen, in 30 Sekunden so komprimiert stattfindet, dass man einfach die spannendste Person im Raum wurde über die 30 Sekunden und eigentlich auch aufsteht und geht, weil man sich denkt so, okay, das war mein Auftritt und das war auch ein richtig krasser Abgang.
Man müsste das wie so eine Diät behandeln, dass man jetzt monatelang, stell dir vor, wir machen jetzt so monatelang die sowas wie früher Detlef die Soße, imakeyousexy.com, imakeyouschweigsam.com. Und dann reden wir so ein paar Monate so ganz wenig und sind auf einmal so die einsamen Wölfe und sind auch so hier auf dem Flur sind wir so die coolen Kids, die nichts sagen. Wir haben so Lederjacken an, rauchen die ganze Zeit und schmeißen die Kippe so ständig in die Ecke ja. Und so. Und
das und würde so. Hier auf dem Campus sicherlich sehr gut funktionieren. Alle würden sich denken so, oh ja, Mann, das sind jetzt, die cool. Die sind jetzt die coolen, die und rauchen. Ich sehe mich dann auch so mit schwarzen Haaren, die so strähnig ins Gesicht hängen und so leichten Kajal um die Augen und dann so eine Zigarette in der Hand halten mit schwarzen Fingernägeln.
Ja.
Und alle denken so, was ist los mit ihm? Er ist so ruhig geworden, er ist so still geworden. Und wenn er was sagt, also dass man auch immer nur so eher so die, wie so ein Hund, wenn er die Zähne fletscht, so was. Nee, pass auf, das machen wir so.
Ich hätte so eine tolle,
ja?
Ich sehe mich wie bei Grease. Ich habe so ein weißes T-Shirt an,
okay,
Lederjacke,
ja.
Tolle Jeans.
Das ist witzig, du siehst dich cool, ich sehe mich wie so ein Außenseiter, so ein Emo-Außenseiter, ein cooler Emo.
Wie würde das denn so, also wir müssen, ich finde das lohnt sich, wenn der Preis ist am Ende oder wenn der Lohn am Ende ist, dass wir vielleicht so 2 bis 3 Tage viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als sonst von unseren Mitmenschen, dann würde ich sagen, lohnt sich das total. Die Frage ist nur, wie würde das klingen, auch gerade bei 2 Leuten, die einen Podcast zusammen haben, wenn die beide versuchen, mystisch und geheimnisvoll zu sein. Also lass uns mal überlegen, dass wir jetzt schon in unserer mystischen und geheimnisvollen Phase sind. Du hast schwarze Fingernägel, ich habe eine Lederjacke an. Wie würde dann so ein klassischer Sunset Club ablaufen?
Hi.
Hi.
Zigarette.
Ja. Sonst so?
Oh, ich hasse Podcast.
Ich hasse alles, was andere Leute toll und unterhaltsam finden. Das macht mich edgy.
Ich muss sagen, es wäre nicht meins, glaube ich.
Ich war so angespannt wie in den letzten 3 Jahren.
Boah, das war richtig schlimm.
Mir geht's gar nicht gut jetzt.
Nee, wir bleiben einfach so, wie wir sind.
Okay, wir bleiben, wie wir sind. Da, 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 da.
Das ist, welche Melodie ist das? Full
hey,
House?
Where I go.
Nee, was ist das?
King of Queens? Nee.
King of Queens? Nee, was ist das? Irgendeine Serie ist das. Bitte schreibt's in die Kommentare. Schreibt's uns in die Shownotes. Das machen wir, machen dann Open Dog Pause. Ich möchte eine Geschichte, weil du gerade so der interessanteste Mensch im Raum mäßig erzählt hast. Wir waren in New York eingeladen von einem sehr guten Freund von mir, der wiederum auch den Hamilton-Hauptdarsteller hatte, ganz viele wahnsinnig interessante Leute aus Politik, Finanzwelt, Kultur, Kunst, alles, was so New York herzugeben hat. Wirklich Wahnsinn. Das war so ein Moment, wo ich dachte, fuck, was mache ich eigentlich hier? Die hat Howard, der Typ, der eingeladen hat.
Howard Stern?
Howard Stern, nein. Das wäre krass gewesen. Nee, Howard Lerman. Heißt der gute Mann, hat eingeladen und hat dann so gesagt, hey, these are my friends from Germany und ich habe hier einfach mal so eine illustre Runde der New Yorker Gesellschaft eingeladen, weil ich dachte mir so, ihr seid jetzt in New York und habt hier so ein bisschen ein paar Tage was zu tun, hat uns sehr cool vorgestellt und hat dann gesagt, so to get a better idea of this evening, ich würde gerne so, dass jeder einfach mal 2, 3 Sätze sagt zu, was ihn gerade beschäftigt. Und dann war das wirklich super interessant, das war so in der Zeit, bevor Trump da an die Macht kam in Amerika, weil das dann auf einmal so eine absurde Gewichtung von diesem Abend bekommen hat und alle so, ja, politische Entwicklung und keine Ahnung, was das hier für unser Land bedeutet und auch für die Welt bedeutet und jeder hat dann so eine Facette dazu beigetragen, da war aber auch ein NBA-Spieler, der da mit am Tisch saß und das war ein super bizarrer Abend und es war aber total interessant, weil du auf einmal jeder so 30 Sekunden Zeit hatte und man hat sowas wirklich Gehaltvolles mit sehr viel Gewicht und was die Person gerade beschäftigt gehört. Man hat einen kurzen Auftritt und man sagt einfach ganz viel über sich selber aus mit, was beschäftigt mich gerade. Schnitt, Howard hat einen Besuch in Deutschland angemeldet und hat gesagt so, hey, I'm coming to Germany, I will be in Berlin, bla 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 bla. Und dann dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, ich mache eine Retourkutsche und lade ihn zum Essen ein und mache genauso eine Runde. Und dann
haben meine Einladung jetzt gar nicht.
Ist schon ein paar Jahre her, kann man
sagen. Das WLAN war da schlecht, glaube ich, ne?
Mein Herz klopft, weil die Geschichte so unangenehm ist. Mein Herz klopft, weil die Geschichte so unangenehm ist. Ich hatte dann auch eine gute Runde zusammengestellt von Menschen, auch mit Freunden zusammen, habe gesagt, so, ey, du kannst auch noch gerne jemanden einladen, weil ich dann schon festgestellt habe, so, oh, krass, die Runde, die der Howard in New York zusammengestellt hat, die war schon irgendwie, das kann ich gar nicht abbilden und ich würde ihm gerne so das Äquivalent von Berlin, Kunst, Kultur, Politik, Finanzwelt, all das so zusammengestellt, hier mal so auch geben. Und dann saßen wir beim Abendessen und dann dachte ich mir so, ich fand das so schön, dass Howard das so eingeleitet hat mit so einem Satz von, sagt doch mal alle, was euch jetzt auf dem Herzen liegt.
Ich halte mir eine Wasserflasche fest.
Und das ist so krass gewesen. Ich habe dann nur so gesagt, so, ja, ey, wir waren in New York und eine super Runde. Und Howard, nochmal danke für die Einladung. Und dann habe ich gesagt, so, ich würde mir wünschen. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich nicht den Anfang gemacht habe. Dass ich nicht die Temperatur.
Du hast den Ton nicht gesetzt.
Ich habe die Temperatur nicht vorgegeben, ich habe den Ton nicht gesetzt. Und dann saß, ich möchte keinen Namen nennen, eine Person am Tisch und sagt so, ja, also lieb, dass du fragst. Ich habe mir einen Hund geholt und der ist das erste Mal alleine zu Hause. Und deswegen, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt heute Abend hier bleiben kann, aber das beschäftigt mich schon sehr. Und ich war so, oh mein Gott. Und der Nächste sagte dann so, ach ja, also bei mir ist es so, ich habe mich gerade von meiner Freundin getrennt und das ist irgendwie gerade keine leichte Zeit für mich. Und es ging einfach nur so weiter reihum. Und ich habe immer nur so in die Runde geguckt, dachte mir so, Leute, das ist nicht euer scheiß Ernst. Das kann doch nicht sein, dass den Amerikanern, den wir immer vorwerfen, dass sie total oberflächlich inhaltsleer, weiß ich was, sind so super tragende, wahnsinnig relevante Themen ansprechen und wir Deutschen dann so, mein Hund ist alleine zu Hause, ich habe mich von meiner Freundin gekleidet. Der einzig Spannende war, dass er sagte, ich habe gerade eine Affäre mit einer Prinzessin von weiß ich nicht wo. Und ich so, what? Das war super faszinierend. Und dann kam aber Howard, der, muss man fairerweise noch sagen, auch gemerkt hat, dass das nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Und Howard spricht auch noch fließend Chinesisch. Also ich weiß nicht, und hat dann am Ende, das war dann so das i-Tüpfelchen, dann sagt so, I wanna finish this round with a Chinese quote. Und dann hat er so, aber er hat es halt in einer Perfektion dann vorgetan und gesagt, das ist das Sinnbild für das und das und das. Ich glaube in unserer Zeit und ich glaube alle an dem Tisch waren in dem Moment so, oh mein Gott, in so eine Richtung sollte das gehen. Ich bin wirklich, ich habe mich nicht mehr erholt von dem Abend.
Und dann sieht man so vor sich, wie er zu Hause anruft und sagt, ja, ich hatte heute ein Dinner mit Dummen.
Ja, wir haben uns nie wieder gesprochen danach.
Ich habe Handynummer gewechselt, ja. Sofort nur noch einen Haken bei WhatsApp, kein Profilfoto mehr. Ich habe letzte Woche, nachdem wir mit unserem Podcast fertig waren, habe ich mich durch meinen Kleiderschrank einmal gewälzt, weil ich hatte eine Einladung zu einem Event.
Ah, das war ein super Outfit.
Danke.
Ja, danke, war wirklich ein mega
Danke
Outfit.
Sehr. Habe ich dir auch geschickt dann natürlich, um zu wissen, ob ich da so rausgehen darf.
Nein, aber das mag ich wirklich, dass ich, obwohl ich nicht immer Teil deines Lebens bin unter der Woche, bist du halt so mitteilungsselig auf Insta und so.
Schon wieder, weißt du, wäre ich schweigsam, wäre es cool, gell?
Nein, null. Ja. Sondern ich dachte mir so eher so, aha, wo ist sie wohl noch hin mit dem Outfit an dem Abend?
Ich war eingeladen. Von einer großen Modefirma und ich werde sehr, sehr wenig zu Modeveranstaltungen eingeladen. Und auf dem Weg hin war ich ganz euphorisch, weil ich dachte, ah krass, Bill Kaulitz ist da, Palina ist da, Lena Klenke ist da, alles ist, also Caro Dauer ist da, das wird mega krass. Und dann komme ich da an und war auch so viel zu, ich habe dann gemerkt, dass alle anderen, die so draußen vor der Location standen, bis auf Bill Kaulitz, Palina und Caro Dauer halt, waren jetzt auch nicht so schick angezogen. Also ich war vielleicht auch ein bisschen zu doll angezogen. Dann habe ich vor der Location gemerkt. Und das war eine der unangenehmsten Situationen meiner bisherigen sogenannten Karriere. Dass das schon eine zweigeteilte Veranstaltung war.
Was heißt zweigeteilt?
Zweigeteilt heißt, dass es einen Teil des Abends gab, wo Bill Kaulitz, Palina und Caro Dauer eingeladen waren. Und als die dann weg waren, durfte der Pöbel rein. Und ich war Teil des Pöbels. Wir standen da so in der Schlange vor der Location.
Oh,
und ich habe auf Instagram schon gesehen, also mit meiner Begleitung Simon Dömer, der auch einen Podcast hat. Ich glaube, wenn man sich die andere Seite davon, wahrscheinlich in der letzten Folge hat er das auch erzählt, weil es war traumatisierend für uns beide. Wir standen da und waren auf dem Hinweg ganz euphorisch, weil wir auf Instagram sehen konnten, ach krass, die Person ist da, Outfits abgefahren, das wird alles mega.
Habe ich auch gesehen.
Und dann standen wir da und haben gemerkt, ach so, nee. Der Pöbel, der wird erst reingelassen, wenn die richtigen Promis weg sind. Und es war tatsächlich so, wir standen, Einlass sollte um 21 Uhr sein. Wir wurden am Ende, und es waren so, würde ich sagen, 150 Leute, die da vor dieser Location standen, es war kalt. Wir wurden erst um 21.50 Uhr reingelassen, weil das Dinner länger gedauert hat. Und irgendwann habe ich mir schon die Frage gestellt, warum, also nach 10 Minuten habe ich, warum gehe ich nicht? Und dann habe ich aber so Angst gehabt, dass das irgendwie, dass das wirklich so eine Szene machen. Ich warte doch jetzt hier nicht. Deswegen habe ich so versucht, ganz betont bescheiden da rumzustehen. Und habe dann erst realisiert, die haben wirklich uns so lange stehen lassen, damit die richtigen Promis nicht in Kontakt mit uns kommen. Und wir sind dann da rein. Und wir sind tatsächlich, wir haben wie dieses Meme von dem aus von den Simpsons, wo der Opa Simpsons in die Bar reinkommt, Bart Simpson sieht und sofort wieder rausgeht. Wir sind so in einer Bewegung an die Bar, haben uns einen Sekt genommen, sind in derselben Bewegung wieder in den Raucherbereich raus, haben das Glas abgestellt und sind rausgegangen. Und dann sind wir zu mir nach Hause und haben Buddy der Weihnachtself geguckt.
Boah, bester Film.
Und das ist der beste Film aller Zeiten.
Ja.
Ja, und das war, also ich glaube, ich habe die Katastrophe abgewendet.
Ja, das glaube ich auch.
Aber es war dann schon auch eine besondere Art von, ich glaube, es war ein bisschen deprimierend, weil ich potenziell jetzt gedacht hätte, vielleicht bin ich ja auch in der anderen Gruppe schon drin, dass ich vielleicht bei dem Dinner, also nicht, dass ich zu einem Dinner möchte unbedingt, wo irgendwelche Glitzerkleider verkauft werden, aber ich dachte so diese Aufteilung.
Das hört sich an wie so eine Kaffeefahrt, wo man Heizdecken kauft.
Und ich habe dann da gestanden und dachte, potenziell, hat es was mit meinem Ego gemacht als Mensch, dass ich gemerkt habe, ich bin jetzt doch noch in der Schlange-Steh-Gruppe und nicht in der...
Du bist B.
Ich bin
B-Ware.
C+.
C+.
Und dann dachte ich, aber wenigstens habe ich ja dann, also das Schlimmste abgewendet. Was kriege ich am nächsten Tag? Ein Screenshot von meinem Freund Simon, von einem Zeitungsartikel vom Tagesspiegel, wo dann sich drüber lustig gemacht wurde, dass die weniger wichtigen Leute darunter auch so viel passen. Noch in der Schlange stehen müssen. Und das passiert, wenn ich das Haus verlasse. Deswegen gehe ich nicht raus.
Ich gehe grundsätzlich wenig raus.
Ja, und weil immer passiert, weil immer wenn ich denke, ich bin jetzt mal die fröhliche Sophie Passmann mit dem blauen Haken, der man durchaus auch mal einen Goodiebag geben könnte.
Oh Gott, ist das
traurig. Und dann passiert immer sowas. Ich hatte
Gott,
noch,
ist das traurig, wie du das beschreibst. Das ist wirklich ein bisschen tragisch.
Und das Deprimierende daran ist, und deswegen erzähle ich das auch.
Du hast einen blauen Haken.
Ja, das ist tatsächlich... Das,
nee, das ist das Deprimierende, dass du einen blauen Haken hast und dann trotzdem nicht dahin kommst.
Ich glaube, das ist übrigens echt so eine Berlin-Veranstaltungslogik. Ich habe einen blauen Haken, warum darf ich hier nicht einfach so rein? Entschuldigen Sie bitte, wissen Sie nicht, was ich einen blauen Haken habe? Man fällt immer noch darauf rein, dass Sachen auf Instagram schöner aussehen als im echten Leben.
100%. Alles.
Und dann ist man da manchmal und schaut sich um und merkt, das sieht alles nachher im Internet so geil aus. Und die Outfits und der rote Teppich sieht so groß aus. Und am Ende ist es einfach nur irgendwie eine Riegipswand, wo einmal kurz Volksbank draufgeschrieben wurde und irgendwie einmal kurz rote Farbe auf den Boden geschmiert. Und man müsste das eigentlich wissen, ich falle zumindest immer noch drauf rein. Ich sitze abends zu Hause, mache mir Instagram auf, ich bin Teil dieser Welt und falle trotzdem auf die Illusion rein, dass ich denke, wow,
ja,
boah, sieht das glamourös aus. Und dann steht man da bei diesem Event und man muss öfter darüber sprechen, dass diese ganzen Events einfach oft affig sind oder nicht ansatzweise so lustig und krass und glamourös, wie man denkt. Wenn man steht da und denkt, warum, ich bin dahin, weil ich dachte, auf Instagram sieht so toll aus, ich will da jetzt auch sein. Und dann ist man dann, denke ich, möchte nach Hause und Buddy der Weihnachtself gucken.
Und ich schwöre dir, wenn du von Anfang an zu Hause geblieben wärst, hätte wahrscheinlich trotzdem die FOMO eingesetzt, weil man denkt, fuck, da habe ich was verpasst, da hätte ich sein müssen. Und es ist aber 100%, wie du es beschreibst. Für mich ist an solchen Abenden, und ich habe irgendwann aufgehört, solchen Einladungen zu folgen, weil zu MTV-Zeiten oder auch am Anfang von ProSieben, wo es dann irgendwie so mehr wurde mit solchen Einladungen, wo man dann wirklich so, da muss ich aber hin, als Isabel Marant eine Kooperation mit der H&M gemacht hat. So.
Genau sowas.
Genau sowas, wo man dann gesagt hat, da können sie auch noch drei Teile aussuchen an dem Abend. Und man dachte sich so, who the fuck is Isabel Marant, dachte ich damals. Und hatte keine Ahnung und habe bis heute noch den Gürtel davon tatsächlich. Das ist wahrscheinlich das einzige Positive, was man dazu sagen kann. Aber es ist halt wirklich eigentlich nur eine Veranstaltung, wo man hingeht, wo man, ich würde es als tote Zeit beschreiben, hat, weil man sich denkt, ey, in der Zeit hätte ich auch was anderes machen können. Also wenn man in einem Alltag, der von vielen Terminen geprägt ist, keine Zeit findet, Sport zu machen zum Beispiel, dann finde ich, ist das immer was, wo ich mir wahnsinnige Vorwürfe mache, wo ich sage, ey, ich habe so viel Zeit für so viele andere Sachen, aber keine Zeit für Sport. Aber abends noch Zeit zu finden, auf so ein Event zu gehen, war dann für mich irgendwann so der Moment, wo ich sage, warte mal, in der Zeit könntest du einfach das machen, was du am Tag nicht untergebracht bekommst. Ich finde aber wirklich, und irgendwie ist es gut, dass du das so aus deiner Perspektive klar formulierst, weil du sagst so, ich hatte so Bock, irgendwie mal da eingeladen zu werden. Dann wird man da eingeladen und dann stellt man fest, dass das aber eigentlich gar kein, es gibt dieses schöne Zitat von Nicolas Cage, der mal irgendwann gesagt hat, ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch einmal so reich ist wie ich auf diesem Planeten, um festzustellen, dass das kein erstrebenswertes Ziel ist, weil es nichts mit einem macht. Man ist nicht glücklicher und man ist auch nicht unglücklicher, sondern das Leben, was man in sich trägt, das ist das Leben, was einem das Leben irgendwie, das ist das jetzt schon Subtext, er hat das nicht so ausgeführt, aber das ist das Leben, was man in sich trägt. Das ist das Leben, was wertvoll macht oder nicht. Und ich glaube, das passt so gut auf diese ganzen Veranstaltungen, wo man immer hin will. Wie viele Orte ich in meinem Leben gerne besuchen wollen würde, weil ich sie auf Insta sehe und denke mir so, oh, das muss ja unfassbar sein.
Malerisch.
Und ja, und dann schwöre ich dir, bist du da und das ist die größte Enttäuschung. Und das finde ich irgendwie, es ist fast schade, dass wir das in so einer Kürze abhandeln. Aber ich bin auch gerade irgendwie manchmal so übersatt von diesem ganzen, muss man diese Social-Media-Scheiße noch mitmachen. Es gibt immer wieder so Impulse, die einen triggern, was gut daran ist, aber es gibt viel mehr Impulse, die einem sagen, warum ist das alles so? Warum ist es so absurd geworden, dass eigentlich so eine Wertigkeit gar nicht mehr im echten Leben existiert, also im Miteinander und untereinander, sondern immer nur noch für, können wir hier ein Foto machen? Ich habe auch irgendwann letztens hatte ich eine Situation mit Freunden, die dann gesagt haben, ey, lass doch ein Foto machen. Und dann habe ich gesagt so, aber machen wir das Foto für uns oder machen wir das Foto, weil du es später posten willst? Und dann habe ich wirklich gesagt so, ey, wenn du es posten willst, will ich nicht aufs Foto. Weil es mir irgendwie zu blöd war, dass dieser Moment, der irgendwie so cool war da unter Freunden, wo wir da irgendwie gemeinsam standen, weil ich das irgendwie schön fand, den Moment festzuhalten, so wie früher. Früher hat man Fotos gemacht, damit man sie in ein Album klebt und sagt, ach guck mal, weißt du, hier noch. Weil man nicht die Chance hatte, sich ein Foto nochmal anzugucken, nochmal anzugucken, nochmal anzugucken. Ich habe keine Ahnung, 30.000 Fotos auf meinem Handy und da ist nicht ein einziges von, oder man hat auch so einen Ordner mit 2.500 Lieblingsfotos, aber keins davon habe ich irgendwie physisch in einer fast nostalgischen Form, weil ich damit zu groß geworden bin vielleicht auch, wo ich mir denke, das hat gar keine Wertschätzung mehr. Es ist so wenig da. Und früher hätte man so ein Foto, wie wir es in dem einen Moment gemacht haben, wo ich gesagt habe, so, ey, wenn du es nur posten willst, habe ich keinen Bock drauf zu sein. Wenn du es aber für dich haben möchtest, lass uns gerne dieses Bild machen, dass man so ein Foto eingeklebt hat und damit irgendwie so Erinnerungen wach werden. Aber mich nervt es manchmal selber so, dass man irgendwie so ein Teil von irgendwas geworden ist, wo ich gar kein Gefühl dafür habe, warum ist das eigentlich so wichtig, was auf Instagram passiert.
Aber dir geht es nicht darum, dass du als doch ja auch Person in der Öffentlichkeit anders auf Instagram sein muss, sondern es geht grundsätzlich darum, Social Media für
ja, alle. Ich finde, und dann gibt es ja auch, keine Ahnung, so krasse Podcasts hier von Uberman oder so, wo es auch immer so um Psychologen.
Wer ist Uberman?
Also so ein krasser Psychologe aus Amerika, der einen unfassbar faszinierenden Podcast macht, wo es wirklich so um, also er weist immer darauf hin, dass die psychologischen Arbeiten, die er macht, ganz anders natürlich sind als der Podcast, dass der Podcast das aufs Wesentliche runterbricht und so. Und er hat dann auch manchmal Gäste da und dann unterhalten die sich über so Effekte von, was macht was mit wem und wieso von wirklich, doof gesagt, von wirklich ADHS-Diagnosen. Bis hin zu, was macht Social Media mit deinem Gehirn? Und da war letztens dann, ich weiß gar nicht, ob es bei ihm im Podcast war oder bei jemand anders, aber dass die Ausschüttung von Endorphinen, also dieses Glücksgefühl, was ausgeschüttet wird, irgendwann nur noch ausgeschüttet werden kann, wenn du noch mehr dich auf Social Media aufhältst. Du kriegst im realen Leben diese Hormonausschüttung nicht mehr, wie du sie bekommst, wenn du dieses Telefon in die Hand nimmst. Und das wiederum in Suchtgefahr, also nicht Suchtgefahr, sondern faktisch in einer Sucht enden kann. Und das wiederum einen total wegholt aus der echten Welt, hinbringt in eine Welt, wo du einfach nur noch auf diesem digitalen Gerät die Freude verspüren kannst. Die Tragweite von Social Media macht mir manchmal so richtig Angst, wo das hinführen soll.
Ja, und man wirkt ja sofort so, als wäre man technikfeindlich und als würde man insgesamt einfach das Internet doof finden oder so ein bisschen wie eine Oma, die sagt, könnt ihr mal in der echten Welt raus? Aber ich glaube schon, dass man eigentlich jeder Mensch, egal wie er Social Media benutzt, Momente erlebt, wo er feststellt, das ist eigentlich gerade absurd. Es ist gerade absurd, dass wir einen Moment im echten Leben nochmal nachspielen, damit wir ihn für Social Media festhalten können. Oder wenn man sich auch vor Augen führt, wie gewisse Videos, die man sich so einfach achtlos anschaut, wie die zustande gekommen sind. Also für mich ist immer das plakativste Beispiel, diese ganzen Videos, wo jemand 300 Meilen geflogen ist, um seinen Freund zu überraschen. Und dann kommt man da rein und man sieht dieses Video und was man aber in dem Moment natürlich von außen nicht realisiert ist oder wahrnimmt, dass diese Person in dem Moment, in dem sie ihren Partner überrascht, das Handy schon in der Hand hat und ein Video macht und dieser intime Moment in dem Moment schon kein intimer Moment mehr ist. Oder immer wenn es diese Videos gibt, wo Leute sich am Flughafen begrüßen, da gibt es immer einen Moment, wo die Person, die begrüßt wird, erkennt oder sieht, dass das Handy im Hintergrund aufgestellt ist. Und das sind alles so Momente, wo ich glaube, dass das total richtig ist, anzuerkennen, dass etwas daran absurd ist. Weil ich finde, es ist was anderes, wenn Influencer das machen. Weil ich finde, das Influencer-Bashing ist für mich schon wieder durch, weil die machen ihren Job. Wenn die eine Kamera aufstellen, muss man sagen, das ist genauso, wie wenn ihr eine Kamera aufstellt, wenn ihr was macht.
Darum geht es mir auch gar nicht.
Das Krasse ist halt das Imitieren von Influencern und dass Leute ihre Freunde oder ihre Familie abholen vom Flughafen oder im Supermarkt sind und dass die sich bei allem filmen. Dass sie eine Kamera in ein Regal im Supermarkt stellen und sich dabei filmen, wie sie ein Produkt aus dem Regal holen. Und das macht jetzt erstmal per se niemanden kaputt und es tut auch niemandem weh, aber der ganze Prozess, das ist ja schon seltsam. Und jedes Mal, wenn man ein Video sieht von einer Frau, die aus dem Bett aufsteht und sagt, a day in the life of, gibt es den Moment, wo diese Frau schon aufgestanden ist, sich einen anderen Pyjama anzieht, der nämlich fürs Internet irgendwie vorzeigbar ist, ein Stativ aufstellt, ihr Handy da reinklemmt, das gut ausleuchtet, sich wieder ins Bett legt und so tut, als würde sie gerade aufstehen. Und das, die Absurdität dahinter anzuerkennen, finde ich total wichtig, weil ich glaube, sonst verstärkt sich das, dass man eigentlich im Grunde immer nur noch stumpf konsumiert und dann, ob es jetzt bei mir ist, bei einem Event ist, weil sie denkt, weil ich denke, das ist doch genauso schön wie im Internet, muss es sein. Oder eben, weil man versucht, auf eine gewisse Art einfach Dinge zu tun, weil die cool aussehen im Internet. Ist ja auch so eine, also ich merke das so bei Teenagern ganz doll in meinem Umfeld, dass die gewisse Sachen, Orte besuchen wollen oder Filme sich anschauen wollen, weil das auf TikTok irgendwie cool präsentierbar ist. Und das ist dann so ein Moment, wo ich denke, dass man Handy hat, fair, aber dass man die Zeit, die man in seinem Leben hat, so verbringt, damit es irgendwie cool im Internet aussieht, das ist dann schon irgendwie wieder beklemmt und am Ende machen wir es wahrscheinlich alle. Und es gibt auch ganz viele Momente andersrum, wo ich denke, ich wäre gern besser da drin, weil wäre ich besser da drin, hätte ich bestimmt mehr Follower oder krassere
Insights. Aber das ist ja das Perverse.
Genau, das ist das, dass ich denke, während ich es gerade alles sage, weiß ich, die letzte Woche habe ich viel mehr darüber nachgedacht, ach Mann, warum kann ich mir nicht eigentlich zwischendurch mal Mühe geben, kurz ein Licht aufzustellen und das alles nicht so 100% schrabbelig zu machen.
Aber absurd.
Weil dann könnte ich Influencerin sein. Dann wäre ich nämlich eingeladen worden vielleicht zu dem Abendessen.
Zum A-Abend. Zum A-Abend.
Zum A-Abend.
Ja.
Habe ich dir eigentlich, darf ich dir noch von meinem kleinen Service, einen kleinen Service-Blog würde ich gerne einschieben. Ich koche nicht, falls du das, weißt du das über mich? Eigentlich? Nee, oder?
Das ist so, als wenn du jetzt Angst hättest, dass ich dich irgendwo mal frage, kannst du mich nicht mal zum Essen zu dir nach Hause einladen? Das ist so, übrigens nur eine Info am Rande, ich koche nicht.
Also
ich hatte noch gar nicht gefragt, aber okay, dann lassen wir das. Ja, okay,
also,
dann
gehen wir essen. Also könnt ihr durchaus denken.
Du kochst gerne.
Ich mache uns schnell Nudeln. Ja. Eine leckere
aber
Pasta.
Aber du kannst sehr gut Wein trinken.
Ich kann sehr gut essen auch. Weil ich so gerne essen gehe, könnte man denken, dass ich auch jemand bin, der zu Hause, ich schmor mal schnell ein Stück Fleisch. Ich koche überhaupt nicht, ich koche einmal im Jahr. Also ich bereite mir schon einen Salat und so einen Kram zu, aber ich koche einfach nicht. Ich interessiere mich für den Prozess von Kochen nicht. Ich finde Kochen wahnsinnig langweilig. Kochen besteht viel aus Warten. Und die meisten Leute, die von sich behaupten, dass sie gerne kochen, und da möchte ich jetzt auch gerne mal anfangen, Freundschaften herauszufordern in dieser Bundesrepublik unter den geilen Pfeilen. Die meisten Leute, die zum Essen einladen, und von sich behaupten, dass sie gerne kochen, kochen nicht gut. Man sagt es nur nicht ehrlich, weil die so gerne kochen, dass man ihnen die Illusion nicht nehmen möchte. Die kochen auch nicht schlecht. Aber es ist weit davon entfernt, etwas auf der Qualitätsstufe zu sein, dass man dafür extra Leute anreisen lassen muss durch die halbe Stadt, um die das essen zu lassen.
100%.
Und bevor ich jemand bin, der gerne kocht und immer irgendwie sowas Halbgeiles serviert, wie das in den meisten Fällen, wenn man zum Essen eingeladen wird, einfach passiert. Wie oft warst du schon bei Freunden essen und hast danach gedacht, wow, geil, möchte ich nochmal essen?
Ich würde es positiv formulieren wollen. Ich freue mich, wenn die Freunde einladen, die wirklich kochen können.
Mhm.
Und bin dann immer so, oh geil, da freue ich mich richtig drauf. Weil ich bin sehr gespannt, weil ich habe so 2, 3, 4 Freunde, wo man wirklich zum Essen eingeladen wird und denkt so, fuck my life, das war von
Tim
Rau,
Tim Melzer, Charles Schumann.
Ja, nee, ich weiß total, was du meinst. Es ist tatsächlich selten, dass man mit einem sehr zufriedenen Gefühl nach Hause geht, wenn man bei Freunden essen war.
Und wenn ihr jetzt diejenigen seid, die sich angesprochen fühlen, weil sie über sich selber sagen, dass sie gerne kochen und oft Leute zum Kochen einladen.
Ja, denkt mal drüber nach.
Ich glaube, ihr kocht nicht so gut, wie ihr denkt, aber das ist nicht schlimm, sobald es euch Spaß macht. Ich koche jedenfalls nicht. Aber einmal im Jahr, meistens im Herbst oder im Winter, habe ich so einen hochtheatralischen Moment von Hausfrauen-Reenactment. Ich möchte dann was kochen. Und ich kaufe dann auch nicht, ich gehe nicht in den Supermarkt, ich gehe auf den
Werden
Markt.
Werden wir das auf Social Media sehen?
Nee, natürlich nicht. Dafür schäme ich mich
sehr. Das fände ich aber spannend.
Nein, einmal im Jahr fange ich dann so an, ich mache eine Hühnersuppe. Am letzten Wochenende habe ich eine Hühnersuppe gemacht, weil ich möchte eine Hühnersuppe essen. Und sowas kann man doch, also sowas muss man hausgemacht essen. Das kann man nicht bestellen, bla
weiß,
bla bla. Und dann bin ich dann so hochtheatralisch auf dem Markt und habe wirklich so getan, als sei ich im Grunde eine Hausfrau und Mutter von 18 Kindern und würde nochmal schnell...
Und hast noch ein Sternerestaurant nebenbei.
Genau, genau, genau. Und habe dann diese ganzen Sachen, diesen ganzen Kladderadatsch zusammengekauft, habe dann die Hühnersuppe zubereitet und habe einen Fehler gemacht, von dem ich, während ich den gemacht habe, gedacht habe, Ja, aber das ist, ich bin ja nicht bei Galileo der große Hühnchentest, also so schlimm wird es schon nicht sein. Ich habe das Hühnchen roh geschnitten auf einem Brett, auf einem Holzbrett und habe das dann gekocht und habe die Suppe zubereitet und habe dann auf demselben Holzbrett mir noch ein Brot gemacht, weil ich so Hunger hatte. Und habe, als ich dieses Brot reingebissen habe, hab ich gedacht, naja, komm, die Zeiten sind doch vorbei, wo Hühnchen Salmonellen haben. Das ist doch, so schlimm wird das ja wohl nicht sein. Also das bisschen Hühnchen, das bisschen Haushalt. Und habe deswegen die letzten 2 Tage, ging es mir nicht so gut, wollte ich nur mal sagen. Also ich habe quasi, dass ich hier sitze heute, habe ich gestern Abend noch nicht gedacht. Ich dachte, gestern Abend habe ich mich quasi im Bett liegend gewunden.
Warum hast du mich nicht angerufen?
Was hättest du denn machen sollen dann?
Weiß nicht, hätte ich jemanden geschickt?
Gast in den Mund spucken.
Hätte ich jemanden vorbeigeschickt, der sich um dich kümmert?
Wen denn?
Ich war im Studio. Ich habe einen tollen Arzt hier in Berlin, der macht sowas, okay, der kommt auch rum.
Nee, es war gar nicht so sehr, ich habe mir nicht wirklich schlimm den Magen verdorben. Ich habe nur, der Körper weiß ja dann immer ganz genau, woran es lag.
Die Psyche ist da aber auch ganz entscheidend.
Wenn du durchgehst, was du gegessen hast in den letzten 72 Stunden, dann gibt es ja bei manchen Sachen, ja, war kein Problem, bei manchen Sachen ist so,
ja.
Und als ich an das Hühnchen gedacht habe, war ich so, das war keine gute Idee. Deswegen Service-Hinweis.
Entschuldigung.
Hast du dich aus Solidarität auch übergeben?
Nee, mir wird tatsächlich, wenn man über ekliges Essen spricht, wird mir schlecht.
Oh nein, du hast auch richtig Tränen in den Augen
Es ist, aber erzähl weiter.
Möchtest du Riechsalz? Soll ich deinen Arzt anrufen?
Nee, aber das
soll
ist so.
Bei dir vorbeikommen?
Aber kennst du das nicht?
Warum hast du mich nicht angerufen?
Du sprichst sowas an und man hat sofort so Bilder vor Augen von so Essen und man denkt so, oh ja, ich weiß total, was du meinst. Dann wird mir richtig übel.
Entschuldigung.
Aber nee, egal, aber erzähl weiter.
Und eigentlich war das nur ein Service-Hinweis, dass man da auch durchaus mal, wenn seit Jahrzehnten Leute sagen, man sollte, wenn man rohes Hühnchen geschnitten hat, danach jetzt nicht unbedingt sofort mit demselben Messer und demselben Brettchen sich ein Nutella-Brot machen.
Mhm.
Was irgendwie auch schon so wahnsinnig ekelhaft. Also jetzt, wo ich es ausspreche, was bin ich denn für ein widerliches Tier?
In dem Moment hat es sich anders angefühlt, aber.
In dem Moment hat es sich einfach total, weil ich bin ja, ich glaube, ich habe das gemacht.
Aber weißt du,
aus so einer gespielten Geschäftigkeit heraus. Weil ich koche.
Weil man so,
wenn ich
so,
einmal,
so imitiert, dass Stress in der Küche ist.
Ja, wenn ich einmal im Jahr koche, dann koche ich auch mit so einer. Ich muss noch einmal kurz zum Markt. Da gibt es einfach den besten Sellerie. Und
weiß,
wirklich, normalerweise fresse ich die letzte. Ich bestelle bei McDonald's, wenn ich da Bock drauf habe.
Ja, ich weiß
nicht. Also, ich esse auch gut, aber ich esse auch sehr gerne sehr schlecht. Und habe auch nichts dagegen, einfach mal schnell irgendwie die vegane Leona ohne sonst was auf das Brot zu machen. Und dann auf einmal bin ich irgendwie fucking Otto Lengi. Und stehe dann so gespielt geschäftig in der Küche und rühre so ganz oft hochtheatralisch in den Topf rum und rieche da dran und erwarte übrigens auch, dass alle in meinem privaten Umfeld, und da sind durchaus Leute dabei, die ganz gut kochen können, dass sie das probieren und denken, sowas habe ich noch nie gegessen. Also ich erwarte so einen Ratatouille-Moment, wie als der Gastrokritiker dann bei Ratatouille das isst und sagt, dass er weint beim Essen. Drunter mache ich es auch nicht. Also ich stehe dann 2 Tage in der Küche und ich bilde mir auch ein, so ganz viele Geheimtricks zu machen, damit mehr Geschmack...
Genau, das wollte ich gerade sagen. Und dann kommt einem noch, wenn man die Gewürzschublade aufzieht, so ein Moment von mir so...
Fenchel dran.
Das muss noch da rein. Oh. Und man denkt, es stand nirgendwo, aber ich mach das jetzt einfach da rein, weil das ist die geheime Zutat. Und dann mache ich immer wieder Salt Bay, mache ich dann immer so und lass es da rein tropfen. Aber ich kenne es auch so sehr, wenn
aber
man...
Aber hast du das dann auch, dass du... wir haben Faden verloren. Red weiter.
Nee. Ich habe das dann vor allen Dingen, dass man genau dieses geschäftige Treiben in der Küche, dass auch weil die große Kunst... Und das finde ich wirklich faszinierend. Ich habe auch lang genug mit Tim Mälzer da gearbeitet, um zu sehen, wie er alles so orchestriert, dass das dann zeitgleich fertig wird. Und das ist ja genau das, was man nicht hinbekommt, wenn man so kocht wie du und ich. Dass man dann feststellt, oh scheiße, das ist jetzt schon komplett fertig. Mit dem habe ich aber noch gar nicht angefangen. Das bedeutet aber, wenn das jetzt noch 30 Minuten da vor sich hinsimmert, dann ist das eigentlich hinfällig, weil dann kann ich nochmal von vorne anfangen. Wie kriege ich das jetzt hin? Aber zwischendurch man die ganze Zeit das Gefühl hatte von, oh mein Gott, das läuft so gut. Hier noch einen Schuss Wein rein zum Ablöschen und dann hier und da und dann...
Warum bin ich kein Koch geworden?
Und genau, dieses Gefühl von so, fuck, ich muss eigentlich nochmal, also heute merke ich, mir fehlen so 3 Messer, das hätte ich mit anderen Messern besser hingekriegt. Und dann
ich war kurz davor, mir ein Messer zu kaufen.
Und eigentlich, während die Sachen da auf dem Herd stehen, nochmal so zu gucken, welche Messer sind denn geil. Oh, die sehen schön aus, ja, da bestelle ich mal 3 Stück von. Und dann so, oh fuck, alles ist angebrannt. Man merkt so richtig, wie man null bei der Sache ist. Und genau dieses Gefühl hat, ich habe irgendwann mal an Weihnachten, da gab es im Feinschmecker-Magazin so Weihnachtsmenüs, die dann irgendwie zusammen aufgereiht waren. Da war das irgendein Fisch auf der Haut angebraten mit so einem Kartoffelküchlein und dann dazu noch irgendwie so ein Kraut mit Sahnesoße und keine Ahnung was und noch so eine geile Rotwein, also wirklich wirre Kombination an Sachen, die aber dann geschmacklich, man hat das so angerichtet gesehen auf dem Foto, wo ich mir auch immer denke, alleine das, ne? Ich würde nicht gerne geil kochen können, Fair enough, muss ich gar nicht. Aber ich würde zumindest gerne geil anrichten können.
Ja.
Weil diese Optik, ne, ich weiß nicht, wie Köche das machen. Das ist wirklich, da ist schon der Unterschied in Punkt 1 zu sehen, oh, so geil sieht das aus. Und dass man nicht mal hinbekommt. Ja, das wäre so, als wenn man vor der Mona Lisa steht und sagt, ja, die male ich jetzt einfach mal nach.
Warum aber nicht? Komm,
warum nicht?
Pinsel habe ich zu Hause.
Genau, Wasserfarbe, ab geht die Post. So. Und dann stehst du da und denkst dir so, ey, warte mal ganz kurz. Alles, was der gemacht hat, ist dieses Kartoffelküchlein auf dieses komische Kraut zu setzen, da oben drauf den Fisch und ein bisschen Soße drüber. Und bei mir sieht das aus, als hätte das schon mal jemand gegessen und wieder auf den Teller gespuckt. Und bei denen sieht es aus wie, meine Herren, guck mal, wie das glänzt im Licht und wie toll das fotografiert. Ich liebe und hasse es zugleich. Aber was ich am meisten liebe, ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Eigentlich zu keinem Zeitpunkt die Kontrolle zu haben,
ja,
und das zu wissen und trotzdem dieses Gefühl leben zu können. Und das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich zu dem Social-Media-Scheiß. Das passiert nur für dich in diesem Moment.
Das stimmt.
Das kannst du nicht festhalten, weil das kann man auf niemand anderem quasi übertragen, dieses Gefühl. Wenn du ein Foto davon machen würdest, würden alle sagen, oh mein Gott, Vollkatastrophe.
Ja, was ist hier los?
Was ist das denn für eine Scheiße? Das kann die doch nicht ernsthaft hochgeladen haben. Aber es ist die größte Befriedigung in dem Moment, in dieser Küche zu stehen und festzustellen. Und auch wenn man dann versucht, so Möhren in Julien zu schneiden, ja, also so ganz hauchdünn, und man versucht dann so dieses zack, 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 wie die Profiköche das machen, und man, alles hat verschiedene Größen, verschiedene Längen, verschiedene, nichts funktioniert, man hat die ganze Zeit nur Angst, dass irgendwie Fingerkuppen fehlen und weiß ich nicht was, aber man liebt es, in dieser Küche zu stehen und komplett durchzudrehen. Also ich muss sagen, wahrscheinlich habe ich jetzt gerade eben allen Freunden Unrecht getan, wo man zum Essen eingeladen wird und es nicht schmeckt, weil wahrscheinlich bin ich genau einer von diesen Freunden, der das Gefühl hat von, weißt du, die Leute sagen dann so, ja, okay, komm, Joko hat wenig Zeit, komm, dann gehen wir halt am Wochenende da. Wir können ja vorher einfach schon so viel gegessen haben, dass das einfach nicht so schlimm ist. Und man steht dann da in der Küche den ganzen Tag. Und das liebe ich auch, das, was du eben beschrieben hast.
Ich stand den ganzen Tag in der Küche.
Ja, aber dann dieser Moment von, fuck, ich brauche noch irgendwas habe ich vergessen, ja, und dann und auch gerne dann so in die Runde zu fragen, wenn noch Freunde schon vielleicht da sind. Also sag mal, könntest du vielleicht, nee, ich muss das selber holen gehen, weil nur ich weiß, wie es gut ist, und auf jeden Fall musst du auf die
der Becher Sahne, den muss ich selber aus dem Supermarkt rausholen.
Warte ganz kurz, das Wasser kocht schon. Wenn das jetzt noch richtig anfängt zu köcheln, mach ein bisschen Salz rein, ja? Machst einen Deckel drauf, lässt es noch ein bisschen ziehen, wo nichts passieren kann, wo man sich so denkt, so, it's the fuck egal, irgendwer kann auch die fucking Sahne holen. Ah, ich liebe es. Jetzt, ich glaube, ich mach demnächst noch mal ein Abendessen zu Hause.
Das tut
komplett getriggert.
Ich möchte mich bei den Freunden von Joko und jetzt schon in aller Form entschuldigen,
dass du mich da reingeritten hast.
Aber das ist auch so eine, man macht das mit so einer ernsten, unbeeindruckten Miene, weil man glaubt, man macht gerade wahnsinnig beeindruckende Sachen.
Absolut.
Und alle sagen, wow, wie er die Kontrolle behält. So wie halt Sterneköche in der Küche stehen und sagen so, ich muss hier nochmal kurz einen Fisch filetieren.
Darf ich dir noch eine Frage stellen?
Ja, bitte.
Ich habe ja wirklich 2 Jahre meines Lebens mit Tim Melzer seine Kochsendung gemacht. Und bei mir ist es immer so, dass Tim auf meiner Schulter sitzt. Wenn ich da koche, dann denke ich mir immer so, dass er sagen würde, oh Joko, da bin ich aber stolz auf dich, da hast du damals gut aufgepasst. Ich habe immer das Gefühl von, ich mache das gar nicht so sehr für meine Freunde oder für mich, sondern ich mache das ich habe wirklich Bilder, ich schreibe Tim dann auch immer und dann sage ich immer so, hey Tim, ich mache gerade hier irgendwie ein geiles Gulasch, und dann sagt er, schick mal ein Foto, und dann schicke ich ihm ein Foto, und dann kommt alleine in der Analyse, wie dieses Gulasch von oben in diesem Brett aussieht, von mir so, warte mal ganz kurz, aber warum hast du nicht vorher das und das gemacht, und dann einfach nicht mehr antworten.
Ich habe das bei der Suppe aber auch gehabt, und das habe ich dann eben jedes Jahr, wenn ich einmal koche, dass ich die probiere und ein Teil von mir emotional so verbunden ist mit diesem Chaosprozess der letzten 2 Tage, weil man macht ja auch Sachen, die man dann ziehen lässt und so.
Ja, voll.
Dass ich es schon probiere und denke, das könnte das mit Abstand Beste sein, was ich je gekocht habe. Beste Hühnersuppe aller Zeiten sein. Aber das kann man ja auch seinen Mitmenschen nicht sagen. Man kann nicht sagen, probier mal bitte, weil das ist wahnsinnig geil. Man muss eher so, gespielt ernsthaft so, kannst du mal probieren? Ich habe irgendwie das Gefühl, aber da fehlt ein bisschen Säure.
Ich sehe, wie du mit dem Löffel reingehst und das so dahin hältst und dann...
Ja. Und einmal probier kurz mal. Und dann so ein gespielt nachdenklicher Blick, damit nicht der Eindruck entsteht, dass ich wie so ein kleines Kind möchte sagen, dass es lecker ist. Und,
aber auch beide gucken sich so an mit so einem Blick von, ja, du hast recht, irgendwas fehlt da.
Und dann sagt das Gegenüber,
Majoran. Oh ja, Majoran, ich muss noch Majoran dran machen.
Nee, ich möchte, dass mein Gegenüber sagt, das ist perfekt. Boah, ist das lecker, kann ich schon einen Teller haben.
Ja.
Ich möchte, wenn ich sage, da fehlt noch was, möchte ich gehören, da fehlt überhaupt nichts, das ist absolut fantastisch.
Perfekt.
Warum bist du eigentlich keine Köchin geworden? Du hast ein so wahnsinniges Talent für den Sport.
Weißt du, was ich aber gut finde? Dass du eigentlich die das perfekte Essen gekocht hast, dafür, dass du zwei Tage krank im Bett lagst.
Aber ich hatte keinen Bock mehr auf Hühnchen, weil mir so schlecht war von dem Hühnchen. Und ich glaube, aus der Geschäftigkeit heraus habe ich dann, weil ich die Hühnersuppe natürlich über zwei Tage gekocht habe, weil ich hochtheatralisch weiterhin gedacht habe, die muss ziehen, bla bla bla, habe ich dann mir schnell in genau dieser Pseudo-Routine ein Brot gemacht einfach und dachte, ah, ich mache mir schnell ein Brot. Also die echten Köche, die werden auch nur schnell zwischendurch was irgendwie sich in den Mund stecken und dann weiterarbeiten. So mache ich das genauso. Und das war auf jeden Fall keine gute Idee. Hast du eine Duftkerze eigentlich mittlerweile?
Nee, habe ich nicht.
Soll ich mir eine Heizdecke mit Duftkerze
vorbeikommen? Du hast mir letzte Woche Mittwoch diese riesen Duftkerze, ich habe extra nicht geantwortet, weil du hast mir so eine Duftkerze geschickt, die war halb so groß wie du. Dann dachte ich mir so, oh, wenn ich jetzt sage, oh ja, die ist ja der Hammer, dann hätte ich Angst gehabt, dass irgendwer aus dem Hotel anruft und sagt, Herr Winterscheid, hier steht ein Schwertransporter vom Zimmer, der würde gerne per Kran eine Kerze in ihr Zimmer heben, könnten wir die Fenster wohl eben öffnen und dafür ins Zimmer gehen.
Duft Vanille Orange.
Boah, nee, bitte nicht, das ist mir
bitte
zu süß.
Nicht.
Bitte nicht, das ist mir zu süß. Ich brauche sowas Herbes.
So wie mich.
Ja, genau.
Na denn.
Ich hoffe, die Baywatch Berlin-Leute sind da, weil wir haben nichts mehr zu besprechen.
Ich hatte auch ein bisschen Bock auf Stress, ehrlich gesagt. Ich hätte mich gefreut, wenn wir noch...
Boah, nee, ich habe dann würde ich jetzt gehen, du kannst den gerne auf die Fresse hauen, aber ich habe keinen Bock auf Schlägerei heute Morgen.
Die Frage ist ja auch immer, also ich glaube, den einzigen, den ich nicht nehmen könnte, wäre Klaas. Aber die anderen beiden kriege ich ja locker. Da kannst du mir nicht erzählen, dass einer von denen körperlich stark ist.
Dann machst du einfach so Bud Spencer-mäßig, du packst sie beide an den Körper, knallst sie zusammen. Und Klaas tritt sie in den Unterleib und dann ist die Sache gegessen.
Ja, aber Klaas ist, glaube ich, stark.
Klaas hat keine Jiu-Jitsu, oder wie es heißt.
Wirklich?
Ja.
Ja, dann würde ich den dir überlassen.
Ja.
Den brauchst du ja auch noch für die Millionen heute Abend. Aber die anderen beiden... Ich bin ja jetzt auch eine coole, geheimnisvolle Person mit einer Lederjacke, haben wir entschieden. Da würde ich mir mit Zigarettenstummel würde ich in die Ecke schmeißen und sagen,
ich würde,
hey, Sportsfreund, hast du Bock auf Stress? Und dann würde Jakob, nein, so redet er ja,
Dann zittern sie wie Espenlaub und ich fände es aber gut, wenn ich dir vorher noch die Tolle eben dann frisieren könnte. Dann sollten wir uns jetzt aber wirklich verabschieden und dann würde ich jetzt noch eine Tolle machen.
Danke. Allzeit gute Fahrt, Joko, gell? Pass auf dich auf, alles gut auch privat.
Immer eine Handbreite,
Wasser unterm Kiel.
Immer eine Handbreite Wasser unterm Kiel, genau so geht.
Sunset Club erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept. Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so...
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber es
ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir...
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify...
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Das ist
Postes. Genau. Okay. 8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.